Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal. Immer am Freitag für die Gemeinde Großbären und seine drei liebenswerten Ortsteile Einersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf Sie heute wieder als Sprecher für das Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben heute den 11.03.2022 und es ist schon die 82. Sendung, die wir für Sie produzieren. Wir haben schon geguckt, dass wir wieder einige interessante Themen dabei haben. Diesmal ist die Sendung durchaus etwas länger, weil wir eben einige, nennen wir es erklärungsbedürftige Themen, mit drauf haben. Eine politisch durchaus spannende Woche, weil drei Ausschüsse sind jetzt nicht immer der Regelfall. Es gab einen Bauausschuss, es gab einen Bildungsausschuss und es gab auch einen Hauptausschuss. Und dazwischen gab es natürlich viele Gespräche, viele E-Mails, viele WhatsApp. Das nimmt ja zurzeit schon Überhang, was alles so passiert. Im Hintergrund werden Pläne geschmiedet, werden Nicklichkeiten ausgetauscht. Und das gibt ja so ein paar Dinge, wo man sagt, oh, das ist ja spannend. Ich kann für mich nur sagen, wir haben in der letzten Woche irgendwann die Nachricht bekommen, dass es eine Haushaltssitzung mit dem Bürgermeister geben soll, wo die Fraktionsvorsitzenden dabei sind. Und das hat uns schon etwas überrascht, weil es eigentlich anders abgesprochen war. Wir wollten eigentlich im Rahmen einer normalen Sitzung, sollten alle Gemeindevertreter eingeladen werden, unter Ägide des Finanzausschusses, und man sollte uns dort den Haushalt erklären. Jetzt wollte man die Fraktionsvorsitzenden da haben, das heißt so ein bisschen Hinterzimmerpolitik, wo man leider auch sagen muss, die Fraktionsvorsitzenden sind ja nicht immer auch die Finanzexperten. Das wäre irgendwie eh schon etwas merkwürdig geworden, aber gut, das hat man jetzt auch sein lassen. Dann hat man versucht, noch einen Ausschuss zu organisieren, das hat aber auch nicht sollen sein. Also wird man jetzt den Haushalt wahrscheinlich dann erst zur regulären Sitzung des Finanzausschusses sich ansehen. Okay, ich habe Feedback bekommen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich kann das alles gar nicht mehr so ohne weiteres wiedergeben, weil es diesmal wirklich so viel war, wo man dann schon mal hinter nachfragen muss, ob das alles so richtig ist. Ich kann zumindest eins sagen, ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Biotop an der Straße die Gehren eine sogenannte Regenwasserbehandlungsanlage ist, genau für diese Straßen in dem sogenannten Baugebiet die Gehren. Das hat damals der Investor gebaut und wurde dann an der Gemeinde übertragen. Er ist leider ein bisschen vernachlässigt worden, da hatten wir schon drüber gesprochen. Das ist jetzt auch so ein Thema gewesen, was ich dann auch immer wieder, ja, man per E-Mail bekommt oder auch nicht. Die Situation in der Ukraine spitzt sich auch immer weiter zu. Das Hilfsangebot auch aus unserer Gemeinde ist immens und es ist erfüllt mich mit Freude und Stolz, wie viel wir auch anderen Menschen helfen wollen, auch gleich gar nicht mal so die großen Organisationen, sondern einfach auch auf der privaten Ebene passiert da eine Menge. Man muss sagen, ja, das finde ich toll und wie gesagt, es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass es so ist. Ob wir hier noch stärker gefordert werden oder nicht, wird man sehen. Solange wie die Hilfsbereitschaft so ist, wie sie ist, mache ich mir da keine Sorgen. Wir kriegen das alles hin. Ich will jetzt nicht den Satz zitieren, wir schaffen das. War ja ein bisschen anderer Zusammenhalt, aber die Kriegsangst ist ja durchaus vorhanden. Es überlagert natürlich auch eine Menge. Ich bedanke mich trotzdem jedenfalls fürs Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, sollte auch hier gehört werden. Es gibt natürlich auch wieder Feedback im Sinne von Bepöbelung. Ja, das ist so, wenn die Netzetikette gerade in sozialen Medien die Leute eben nichts haben, dann schreiben sie eben, dass ich doof bin, dass ich dick bin, dass ich peinlich bin und dergleichen mehr. Gut. Wir leben in einem Land zum Glück, wo die freie Meinungsäußerung möglich ist, solange sie nicht beleidigend ist. Ist mir das eigentlich relativ wurscht, was dann diese Leute von mir sagen. Und sie setzen sich ja nicht inhaltlich mit mir auseinander, sondern eben nur polemisch. Dann ist das eben so. Ja? Und Das wird sicherlich nicht weniger werden, das wird eher mehr werden. Je mehr Fakten ans Licht kommen, umso mehr wird wahrscheinlich diese Schmutzkampagne unter der Gürtellinie, die da schon passiert, dann auch sicherlich noch stärker werden. Jetzt wünsche ich euch erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Und wir hatten in dieser Woche einen Hauptausschuss. Dieser Hauptausschuss war dahingehend interessant, dass er irgendwie, ich will nicht sagen, da war der Wurm drin, aber es lief irgendwie wahrscheinlich anders als gedacht. Wir haben angefangen, wie immer bestätigen wir ja die Protokolle. Und wir haben jetzt März und haben darunter noch die Protokolle von Dezember bestätigen sollen, konnten die aber nicht bestätigen, weil die sind damals nicht, die sind zwar aufgezeichnet worden, aber die Aufzeichnung war so schlecht, dass in einige Informationen in diesem Protokoll einfach nicht gehört wurden und dann stand im Protokoll drin, Frau XY ist nicht zu verstehen. So, das Problem ist, dann liest man etwas und es fehlen aber wichtige Sachinformationen, die da vielleicht gesagt wurden. Also, weil Ende vom Lied ist, dass wir beschlossen haben, naja, dann sollen sie die Mitarbeiter, das waren im Regelfall alles nur Mitarbeiter der Verwaltung, nochmal nachfragen, was die da sich in ihrer Erinnerung gesagt haben. Vielleicht auch gemeinsam das Tonband anhören, damit dann man auch ein Protokoll schreiben kann, was ja den Namen verdient. Warum sind diese Protokolle so wichtig? Naja, deswegen, sie sind eigentlich immer der Rechtsnachweis, was gemacht wurde. Wenn die unterschrieben sind, dann haben sie Urkundencharakter und sind für die Rechtsaufsicht die Basis für ihre Entscheidung. Das heißt, deswegen müssen Protokolle auch stimmen und müssen auch da sein. Gut, in dem Fall konnten wir also diesen Punkt relativ schnell abräumen. Dann gab es ein paar interessante Informationen. Es gab zum Beispiel die Information, dass die Glascontainer in der Poststraße demnächst dort verschwinden werden und sie werden dann in der Rühlsdorfer Straße wahrscheinlich aufgestellt werden. Das heißt, der Südbrandenburgische Abfallzweckverband, der das jetzt anleiert, der wird dann irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen diese Container abholen. Aber es ist nochmal gesagt worden in diesem Zusammenhang, dass die zurzeit echt ein Problem haben, Fahrer zu finden, die ihre LKWs nutzen können und da fällt dann immer einer aus und dann ist das ärgerlich, dann werden die Container eben nicht geleert. Na gut, das ist ein anderes Problem. Wir kriegen jetzt erstmal die Glascontainer an der Poststraße weg. Da gab es ja massive Bürgerbeschwerden, es gab eine Unterschriftensammlung, weil das eben zu laut ist und da standen ja dann auch 4 Container, 2 waren mal angedacht. Gut, es kommen jetzt alle weg und dann schauen wir mal, wo die sich dann wiederfinden. Und ob es dann irgendwann in der Nähe natürlich auch nochmal trotzdem Container geben wird. Dann gab es eine Aussage, wir haben in der Straße am Sportplatz aus Diedersdorf kommt in Großbeeren drin, ist ja eine Landesstraße, bevor es dann zur Holzbrücke geht, hatten wir rechts mal einen Grünstreifen, dieser ist inzwischen durch einen LKW platt gefahren worden, der steht da immer. Und der steht immer im absoluten Halteverbot, aber irgendwie interessiert sich dafür keiner. Inzwischen ist es so, dass die Gemeinde sagt, okay, wir werden jetzt mal aktiv. Das heißt, man wird dann wahrscheinlich die Fläche durch Baumstämme irgendwie so absichern, dass da erstmal keiner parken kann. Was ärgerlich ist, man kann jetzt natürlich sagen, naja, das ist dann eine Grünfläche. Nein, es ist eine ja vom Steuerzahler bezahlte Grünfläche. Und da hört dann irgendwann auch der Spaß auf, wenn die jemand permanent benutzt. Und inzwischen dann eben komplett zerstört. Gut, ich wäre sogar so weit zu gehen, dass man sich den Fahrer greift und von ihm Schadensersatz fordert, den kann er abarbeiten und kann da Grünfläche anlegen. Ja, weil da so geht's nicht. Alle anderen halten sich dran und einer hält sich nicht dran und macht dann Sachen kaputt. Okay, das war einer der wesentlichen. Dann gab es einen viel beachteten Bericht von den Sicherheitspartnern und von der Polizei. Da machen wir dann noch gleich einen extra Bericht, den werdet ihr auch noch gleich hören. Und dann gab es eine interessante Diskussion zum Thema Beschlussfassung zur Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Großbeeren. Das ist ja, wenn man so möchte, das Regelwerk der Gemeinde. Da ist nicht viel passiert. Man hat das relativ schnell beiseite geschoben, aus dem einfachen Grund ist, die Verwaltung hat jetzt eine Fassung vorgelegt. Ich erzähle nachher nochmal beim Thema Hauptsatzung nochmal ein bisschen was dazu. Aber das ist eben jetzt erstmal vertagt worden, damit dann alle sich damit auch wirklich befassen können. Weil hier und da muss man eben dann auch sich eingestehen, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht, auch wenn Politik vieles ist, aber schnell eben leider nicht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja eben dann auch gründlich sein. So, und da gab es eine mögliche Beschlussfassung zum Antrag des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr. Die wollen einen Sonderzuschuss von 5.000 Euro haben. Da gab es auch Diskussionen. Hauptproblem hierbei ist, dass wir keinen Haushalt haben. Ohne Haushalt greift unsere Zuwendungsrichtlinie nicht, die da sagt, du kannst Geld bei der Gemeinde beantragen. Und weil dem so ist, kann man diesen Antrag jetzt zurzeit gar nicht so zubilligen. Es muss jetzt im politischen Raum besprochen werden, ob wir diesem Antrag dann, wenn dann der Haushalt in den Endzügen liegt, auch zugebilligt werden kann, weil 5.000 Euro sind eben schon eine Menge Geld. Da kann man natürlich eine Menge mitmachen und da muss man einfach auch schauen, weil wie immer, da ist dann Politik Abwägungsentscheidung, nämlich was wäge ich denn hier zu wem ab, wenn dann so eine Verschattungsmöglichkeit an einer Kindertagesstätte eben noch fehlt, nimmt man das oder eben sowas. Das ist aber eine Entscheidung, die zum späteren Zeitpunkt ist. Ich glaube, alle Gemeindevertreter, die in diesem Hauptausschuss anwesend waren, sehen das durchaus positiv, die Feuerwehr zu unterstützen. Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie eine hammerharte Zeit gehabt, die letzten, muss man ja schon fast sagen, Jahre. Und das Ehrenamt, sie sind dem Ehrenamt trotzdem treu geblieben und so gesehen ist es ganz toll. Ich musste mal ein bisschen was ausnehmen, das ist so die Feuerwehr Diedersdorf, die ja im Endeffekt in der Pandemie abgemeldet war und demzufolge lastete natürlich auch die Belastung der Feuerwehrkameraden dann den Ortsteil mit zu versorgen. Wie gesagt, da haben wir schon mehrfach drüber berichtet, das möchte ich jetzt gar nicht wieder aufziehen, was man da noch sagen konnte. Das ist immer mal schade, dass man in Zeiten, wo Kameradschaft wichtig wäre, sich gegenüber der Diedersdorfer Feuerwehr so unkameradschaftlich verhält. Aber gut, es ist eine andere Baustelle. Das haben auch die Feuerwehrkameraden ja nicht entschieden, sondern nur die Wehrleitung. Okay, so, und das war's erstaunlicherweise schon von dem Hauptausschuss. Es waren nicht viele Themen drauf. Es ging relativ zügig. Es gab wichtige Informationen, aber dazu gleich mehr. Der Bürgermeister hatte auf seiner letzten Gemeindevertretersitzung und dem Bericht des Bürgermeisters den Gemeindevertretern angedroht, dass er die Hauptsatzung unbedingt ändern möchte. Die Hauptsatzung ist das Regelwerk, was den Gemeindevertretern bzw. neben der Kommunalverfassung einige Rechte einräumt, aber eben auch eine Menge Pflichten. Und die Hauptsatzung regelt, wer eigentlich für was zuständig ist und sie regelt zum Beispiel auch, was für Beiräte wir haben und was die alles machen. Das ist so ein, man würde sagen, eine Geschäftsordnung ist es nicht so, sondern es ist, wenn man sich das die Gemeindevertretung als Haus vorstellt, wo alle drin wohnen, dann ist es so die Mieterordnung, wo jeder sich gefälligst dran zu halten hat. Und diese Hauptsatzung ist dem Bürgermeister ein Dorn im Auge. Warum? Weil in der Hauptsatzung schon zu Agrims Zeiten der Passus eingeführt wurde, dass der Bürgermeister bis zu einem gewissen Grad Mitarbeiter frei einstellen kann und ab einer gewissen Gehaltsstufe er dies nur mit Genehmigung der Gemeindevertretung darf. So, diese Regelung ist dann nochmal verändert worden, als Tobias Borstel, ich glaube, ein Viertel oder ein halbes Jahr im Dienst war, hat man diese Regelung nochmal verschärft, weil man eben feststellen musste, dass einige Mitarbeiter versetzt wurden, rausgeschmissen wurden und die Gemeindevertretung musste hilflos mit ansehen, wie eine Menge Personal und demzufolge auch Kompetenz abgeflossen ist. Und das ist natürlich immer bei einer Kernverwaltung, die damals knapp 40 Personen umfasste, ist das schon immer ein Problem, wenn dann, da muss man sich auf jeden verlassen können, Jeder Mitarbeiter ist dann wichtig im Räderwerk, damit Verwaltung funktioniert. Und wenn man dann dort verschiedene Zahnräder rausbricht, dann braucht man sich nicht wundern, dass es auf einmal eben nicht mehr so funktioniert. Also diese Hauptsatzung, diese Regelung, diesen Passus, den wollte der Bürgermeister unbedingt ändern und hat aus diesem Grund gesagt, ja, wir machen jetzt Folgendes, ich lege euch einen Entwurf vor. So, wir haben uns also diesen Entwurf angesehen und der Bürgermeister hat dann die einleitenden Worte dazu gesagt, dass es ein Problem ist, dass die Gemeindevertretung zu langsam sei, um das Stellenbesetzungsverfahren durchzuführen. Und der Vorwurf lautete ja immer, weil die Gemeindevertretung so lange braucht, das zu bestätigen, springen Mitarbeiter ab. Okay. Also vielleicht mal zur Klarstellung. Ein Stellenbesetzungsverfahren ist ja nicht etwas, was an einem Tag passiert. Es gibt eine Ausschreibung, dann bewerben sich die möglichen Kandidaten, dann wird das ausgewertet, es wird qualifiziert und dann gibt es Gespräche. Und im Rahmen dieser Gespräche stellt man dann fest, der Kandidat ist etwas für die Gemeinde oder eben nicht. So, und dann gibt es häufig bei vielen Berufen, wo es vielleicht man sich erstmal klar machen muss, ist der Kandidat wirklich der Richtige oder die richtige Kandidatin, dann gibt es vielleicht auch mehr als ein Gespräch. Es gibt in der freien Wirtschaft durchaus häufiger mal Möglichkeiten, wo sie 3, 4 Gespräche haben, bevor man dann den richtigen Kandidat findet. Und dann fertigt der Bürgermeister eine Notiz, fertigt teilweise auch schon den Arbeitsvertrag aus und erst dann wird die Gemeindevertretung aktiv, weil der Bürgermeister schlägt der Gemeindevertretung diese Person vor und die soll dann eben eingestellt werden. Und der Bürgermeister hat gesagt, dass genau diese Zeit hinten raus dann ein Problem wird, weil die Mitarbeiter dann abspringen. Ja, nee, dem ist nicht so. Die Gemeindevertretung hat eine Ladungsfrist von 5 Tagen. Das heißt, wenn man uns an einem, ich sage mal, Freitag anspricht, dann könnten wir am nächsten Freitag sofort entscheiden, also innerhalb von einer Woche. Und das ist im Rahmen von öffentlichen Verwaltungen oder auch in der Privatwirtschaft eine durchaus valide Anzahl an Tagen. Im Gegenteil, wir sind meistens sogar noch schneller als bei manch anderen Unternehmen. Und dieser Vorwurf, der da immer mitschwingt, die Gemeindevertretung würde sich Zeit lassen, nee, dem ist nicht so. Wenn es Not am Mann war, hat die Gemeindevertretung immer sehr schnell reagiert. Es gibt andere Gründe, vielfältige Gründe, dazu werden wir sicherlich irgendwann auch nochmal genau kommen, warum Mitarbeiter vielleicht nicht mehr bei der Gemeinde Großbären arbeiten möchten oder sie die Gemeinde Großbären als möglichen Kandidat für einen als Arbeitgeber einfach ausschließen. Nichtsdestotrotz hat der Bürgermeister jetzt eben die Hauptsatzung eingebracht, dass wir ab einer gewissen Entgeltgruppe dann eben entscheiden sollen. Und diese Entgeltgruppe war vorher die 8, jetzt ist es die 11. Meine persönliche Meinung ist, ich sehe jetzt keinen Änderungsgrund eigentlich, warum wir das ändern sollten, warum die Gemeindevertretung es ändern sollte, weil, wie gesagt, es liegt nicht an uns, es liegt an anderen Dingen, dass die Menschen vielleicht nicht so lange warten wollen auf Entscheidungen beziehungsweise im Nachgang dann einfach sagen, es war die falsche Entscheidung. Es gab noch einen weiteren Diskussionsgrund. Es gab ja einen Antrag zu Rechtsgeschäften, dass der Bürgermeister sich grundsätzlich das Okay der Gemeindevertretung und oder des Hauptausschusses holen muss, um Rechtsgeschäfte auszulösen. Also sprich, wenn er selber jemanden verklagen möchte, nicht wenn er verklagt wird, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn er Rechtsstreitigkeiten eingehen möchte, dann soll inzwischen eben, so war es mal gewünscht, die Politik mitgehen. Dieser Antrag ist ja damals mit Mehrheit durchgegangen. Der Bürgermeister hat ihn beanstandet. Dann gibt es ja dieses klassische Beanstandungsverfahren, dann haben wir nochmal drüber abgestimmt und im Endeffekt ist es dann durchgegangen. Und die Kommunalaufsicht hat gesagt, okay, deine Beanstandung ist verfristet, wie man so schön sagt. Das heißt, du bist einfach zu spät und demzufolge ist sie rechtsgültig. So, also dieser Passus. Dieser Passus ist aber im neuen Entwurf von der Gemeindeverwaltung überhaupt nicht eingearbeitet. Das ist dann schon ein Problem, wenn man das nicht einarbeitet, weil es ja einen klaren Mehrheitsbeschluss gibt, das zu tun. Aber gut, Ende vom Lied war, dass wir eigentlich nicht wirklich in die inhaltliche Diskussion eingestiegen sind, weil viele Fragen offen sind. Wir haben diesen Entwurf jetzt erst einige Tage. Das ist auch etwas, wo man auch nicht gerade ja, sich lange Zeit nehmen sollte, aber man sollte sich schon mal Zeit nehmen, einige Punkte eben zu betrachten. Und dann wird die Gemeindevertretung auch die Dinge prüfen, die der Bürgermeister da möchte. Es ist sicherlich nicht zielführend, dass man der Gemeindevertretung da Vorwürfe macht, die von meiner Warte, und ich glaube, da spreche ich für viele Gemeindevertreter, einfach ungerecht sind, weil die Gemeindevertretung hat bisher schnell reagiert und sie wird es auch in Zukunft tun. Und ich sehe jetzt nicht, warum sie das nicht mehr tun sollte. Also um schnell Personal einzustellen. Ne? Gleichzeitig, wie gesagt, gibt es andere Probleme, die die Gemeinde hat in der Personalsuche und in der Stellenbesetzung. Aber dazu werden wir später nochmal mehr machen. Im Endeffekt ist jetzt der Entwurf auf einen Monat erstmal vertagt, bis sich alle Fraktionen ein Urteil dazu bilden, wie wir es machen wollen. Dann werden die Fraktionen sich untereinander sicherlich abstimmen, wie wir es machen wollen. Und dann wird man auch relativ schnell, ohne große Diskussion, eine Hauptsatzung beschließen. Und wenn die dann so aussieht wie die vorherige, ja, dann ist das so. Es gibt hier Mehrheitsentscheidungen, die man dann auch akzeptieren muss. Und wie gesagt, der Vorwurf hier permanent zu sagen, dass die Gemeindevertretung schuld ist, ja nee, die Gemeindevertretung entscheidet auf Vorschlag des Bürgermeisters und der Prozess davor, der ist ja schon ellenlang. Da sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob der nicht schneller geht. Sicherheit und ein Kriminalitätslagebild. Im letzten Hauptausschuss sind neben der Sicherheitspartnerschaft, vertreten durch den Chef Norbert Stäblein, auch unsere beiden Revierpolizisten vor Ort gewesen, Jens Masse und Ingo Herbert, und haben auf vielfachen Wunsch ein bisschen was berichtet, wie sich denn die Kriminalitätslage in unserer Gemeinde Großbären und den drei Ortsteilen so entwickelt hat. Wir haben jetzt ein paar Fragen gestellt. Es ging dann darum, ja, wie seht ihr das? Erzählt doch mal so einfach mal so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Lameng, das wird der Sache wahrscheinlich nicht gerecht, aber zumindest einfach unverkrampft, wie hat sich die Situation entwickelt? Und unsere Revierpolizisten haben dann den Stab aufgefordert, der Polizei einfach mal so ein paar statistische Daten zu erheben. Das haben die auch gemacht. Und im Endeffekt hat sich in der Pandemie eigentlich die Kriminalitätslage verbessert. Also wir haben zumindest keine Verschlechterung der offiziellen Zahlen. Es gibt sinkende Wohnungseinbrüche, weil ja einerseits aus dem, das ist ja immer eine Vergangenheitsbetrachtung, da natürlich dann auch mehr Menschen noch zu Hause waren, weil teilweise das natürlich auch Zahlen sind, wo der Lockdown und so, oder die Lockdown, also die Mehrzahl von Lockdown reinfällt. Und auch selbst Kfz-Diebstähle sind ungefähr gleich geblieben. Was sich ein bisschen entwickelt hat, sind Kfz-Delikte insgesamt. Das liegt aber eher mit, dass die Gemeinde durch verstärkten Zuzug, durch die Pendelbewegung, die wir von vielen Mitarbeitern haben, die woanders wohnen, aber reinkommen, dass man hier natürlich ein bisschen mehr hat. Und es gibt eine erschreckende Zahl, aber die ist eigentlich dann wieder eher zum Schmunzeln. Wir haben relativ viele Verstöße, sogenannte BTM-Verstöße, ne? Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also Drogen, so nennt man das ja landläufig, Drogenverstöße, die dann teilweise auch ermittelt werden durch, wenn der vor ihnen merkwürdig Schlangen fährt. Dann muss es eben nicht immer Alkohol sein, sondern kann auch Drogen sein und andere mehr Dinge. Also wir haben da eine Zahl von 150 Fällen in einem Jahr. Das hört sich jetzt unheimlich viel an. Und bevor Sie sich jetzt sagen, oh Gott, was für eine drogenabhängige Gemeinde sind wir denn hier, muss man eins dazu sagen, dass von diesen 150 Fällen im Endeffekt ungefähr 130 aus der JVA Heidering sind. Weil jeder Drogenverstoß im Gefängnis, in der Justizvollzugsanstalt Heidering, wird zumindest statistisch auch in Brandenburg erfasst, in unserer Gemeinde Großbeeren. Auch wenn die Anlage natürlich zum Land Berlin gehört, ist es aber so geregelt, dass unsere Polizei dort ihre Zuständigkeit hat und demzufolge haben wir da relativ viele Verstöße. Ich glaube, wenn man die JVA rausrechnet, waren es irgendwie 22 Verstöße und das ist auf einem unteren Niveau, wie für unsere Gemeinde ja vergleichbar ist. Es gab dann verschiedene Nachfragen zu neuralgischen Punkten in unserer Gemeinde. Der alte Knacker war im Gespräch, Birkenhain war im Gespräch. Im Endeffekt war das die Aussage der Polizei, es ist also kein erhöhter Bedarf ja angezeigt worden, das muss man immer dazu sagen. Es kommen ja auch das einfachste Beispiel, wir haben ja ein paar Mitglieder im Hauptausschuss da, die selber Polizisten sind und das ist immer ganz interessant, dann gehen die Nachbarn natürlich zu dem und sagen, du, da ist irgendwas. Und selbst wenn wir jetzt immer sagen, das ist bei mir genauso, ne, die kommen also zu mir auch, selbst wenn man dann immer sagt, ja, tu mir mal einen Gefallen, zeig das bitte an, dann ist es meistens schon damit getan, dass sie das dann in politischen Gremien oder bei uns Kommunalpolitikern das Thema abladen, wenn man so möchte. Und dann ist es erledigt für die. Ne? Das Problem ist, damit wird statistisch aber nicht erfasst. Weil dafür ist die Polizei da, dass sie eben dann nur aktiv wird, wenn eben dann auch eine Häufigkeit ist. Und wenn da keiner anzeigt, dann ist da keine Häufigkeit. Also ist es leider so, dass man dann immer den Menschen raten muss, tu dir selber und uns einen Gefallen, zeig es bitte an. Aber das ist nochmal eine höhere Hemmschwelle. Auch einfach mal zu unseren Revierposten hinzugehen, das sind zwei nette, die beißen nicht. Ich müsste selber mal nachschauen, wann die immer Öffnungszeiten haben, aber das kann man auf der Homepage sicherlich der Gemeinde sehen. Einfach hingehen, mit denen kurz die Befürchtungen schildern, was man gesehen hat, dann können die für sich ein Lagebild entwickeln und sagen, okay, da machen wir was oder nicht. Zum Thema Straßenverkehr war es ganz spannend. Es gab keine Unfallschwerpunkte. Es gibt dem normalen Verkehr oder der hohen Verkehrsdichte bei uns geschuldet natürlich Unfälle im Straßenverkehr, aber das ist jetzt alles im normalen Bereich, in Anführungsstrichen normal. Für jeden Geschädigten ist es natürlich eine Katastrophe, aber zum Größten und Ganzen ist es eigentlich, läuft es ganz gut. Wir haben so ein paar Sachen, gerade bei, was so die Verkehrssicherheit bei Radfahrern betrifft, da gibt es so ein paar Straßen, die sind einfach unübersichtlich, da müsste man nochmal überlegen, ob man rein theoretisch sogar bauliche Veränderungen vornehmen muss, um einfach die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Polizei ist mit uns einer Meinung, dass wir mehrere Querungshilfen brauchen an der Berliner Straße, angefangen von der Feldstraße, wenn ich jetzt nördlich von Großbeeren anfange, dann runter sicherlich fast bis in die Jenshagener Straße, dass es dort Querungshilfen geben kann. Querungshilfe hört sich immer toll an. Naja, im Idealfall ist das eine Ampel, es kann aber auch ein Zebrastreifen sein, aber es reicht auch schon eine Mittelinsel, weil man dann den fließenden Verkehr etwas verlangsamt und gleichzeitig den Menschen die Möglichkeit gibt, zumindest eine Straßenhälfte gut zu überwinden, um dann zu gucken, ob man die andere auch noch gut überwinden kann. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da sind wir jetzt auch gerade dran im Hintergrund, dass man mit dem Straßenverkehrsamt spricht. Das ist allerdings auch so ein bisschen wie Kaugummi und zähfließend. Ich möchte mal daran erinnern, vor über einem Jahr war der Robur in Großbeeren und hat sich zum Thema Querungshilfe an der Feldstraße-Ecke, also an der Berliner Straße-Ecke Feldstraße. Und da gab es ja auch Vorschläge. Und die Vorschläge waren aber alle so, dass es ist dann leider häufig die Reaktion gibt, ach das ist ja viel, da müssen wir ja viel machen, das ist ja viel zu viel. Nee, möchte ich nicht. Ne? Also, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ein Grund war zum Beispiel, dass man sagt, man kann da einen Überweg machen, aber dann muss die Linksabbiegerspur weg. Ja, dann hätte man die Linksabbiegerspur eben weggemacht. Aber also wenn ich dann eine Kreuzungshilfe kriege und vielleicht dadurch den Autofahrern zumute, dass sie vielleicht mal warten müssen, wenn einer links möchte. Ja, also man hätte auch die Straße noch an gewissen Stellen vielleicht sogar verbreitern können, verändern können, dann hätte man das trotzdem geschafft. Aber gut, es ist jetzt müßig darüber zu spekulieren. Es ist eben das, ja, das ist das Bohren von dicken Brettern. Und wenn man dort politisch nicht dranbleibt, passiert eben nichts. Und das ist ja häufig ein Problem, was wir in der Gemeinde haben, dass wir durchaus gute Ideen haben und sobald wir auf Widerstand stoßen, verschwindet diese gute Idee ins Nirvana und wird dann nicht mehr rausgeholt. Das ist so, ja, weil penetrant sein, Ideen nachzugehen, Leuten sprichwörtlich auf die Ketten zu gehen, um ein Thema nach vorn zu treiben, ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Aber gut. So, dann haben wir noch eine lustige Diskussion geführt. Ich habe eine Frage gestellt, wann wir denn eigentlich einen dritten Revierpolizisten kriegen. Da wurde dann gesagt, ja, wäre für uns eigentlich nicht vorgesehen. Also je 4.500 Einwohner gibt es einen Revierpolizist. Wir sind jetzt über 9.000 Einwohner ja schon eine Weile drüber. Also rein theoretisch könnte man das machen. Und man muss noch eins dazu sagen, wir haben fast 10.000 Arbeitsplätze im GVZ, was ja auch dazu gehört. Und wir haben die JVA und wir haben ja noch uns selber. Dann hast du weit mehr als über 9.000, weil, wie gesagt, wir haben fast 10.000 Arbeitsplätze. Selbst wenn viele Großbänder nicht da sind, sind wir in dem Augenblick wahrscheinlich fast doppelt so groß, wie unsere normale Einwohnerzahl hergibt. Aber gut, das war noch einer der Punkte. Und danach kam dann, nachdem die Polizei durch war, kam dann die Sicherheitspartner und haben so ein bisschen erzählt, was sie gemacht haben in den letzten Jahren. Und oder beziehungsweise in den letzten 3 Monaten, in den letzten Jahren. Die Sicherheitspartner sind ja ehrenamtlich. Sie werden durch die Polizei eingesetzt und die SIPAs, so nennen sie sich ja selber, sind eigentlich präventiv tätig. Das heißt, sie gehen umher. In den letzten 3 Monaten hat man 27 Mal insgesamt für 31 Stunden unterwegs gewesen. Man ist zu fünft, es könnte mehr sein, also es sind 63 Stunden sogar gewesen, ohne An- und Abfahrt, weil man immer zu zweit unterwegs ist. Also es ist schon, die sind schon fleißig unterwegs und sprechen eben mit vielen Bürgern und sprechen eben Sachen an, die man häufig erkennt. Wir haben in letzter Zeit häufiger mal Fahrzeugdiebstähle gehabt, weil wir die sogenannten Keyless-Go-Schlüssel haben. Das ist für jemand, der ein neueres Fahrzeug hat, der wird das vielleicht wissen. Es ist eben kein klassischer Zündschlüssel mehr, den du reinsteckst, sondern du hast den Schlüssel nur noch in der Nähe. Was passiert da? Na, ganz einfach, der Schlüssel und das Auto kommunizieren permanent, so dass sie das Auto dann mit einem Druckknopf anmachen können. Wenn sie jetzt aber direkt bei sich vor der Tür parken und den Schlüssel nahe der Tür hinlegen, dann kann ihnen passieren, dass der Schlüssel nach wie vor mit dem Auto kommuniziert. Diese permanenten Funksignale, die da laufen, die können super abgehört werden und dann stellt sich jemand an die Tür, das kriegen sie gar nicht mit, der liest den Schlüssel aus, steigt ins Auto und fährt mit ihrem Auto weg. Das ist eine Diebstahlmethode, die es in letzter Zeit häufiger gibt. Man muss mal schauen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, meinen Schlüssel eben nicht mehr einfach auf das Sideboard im Flur zu legen, sondern es eben dann schon mal ein bisschen weiter wegzulegen, damit genau diese Situation nicht eintritt. Da muss man einfach mit den Leuten sprechen und das denen erzählen, wie das funktioniert. Also Präventionsarbeit. Und das genau macht auch die Sicherheitspartnerschaft. Die gehen eben rum und erzählen so ein bisschen, wie es ist. Sie erklären so manche Sachen, wenn dann das Fenster eine Weile offen steht, wenn man dann seinen eigenen Hausstand nicht ausreichend sichert, dann macht man es natürlich möglichen Einbrechern ja sehr einfach. Die Sicherheitspartner gibt es seit August 2017. Verantwortlich dafür ist Norbert Stäblein. Ja, ich kann nur dafür werben, dass wenn jemand Spaß dran hat und an der frischen Luft ein bisschen ehrenamtlich sich betätigen möchte und vielleicht was für unsere aller Sicherheit tun möchte, dann kann er sich gerne dahin wenden, weil die würden sich über jeden freuen, der noch mitmacht. Sie sind zurzeit zu fünft. Geplant ist eigentlich, dass sie irgendwann diese Zahl verdoppeln. Muss man mal abwarten, ob sich das so einfach durchsetzen lässt. Aber auch da, denen gilt unser Dank und hoffentlich machen sie weiter. Und wie gesagt, unser Aufruf hier, wenn jemand Lust hat, der kann sich gerne melden. Bildungsausschuss mit interessanten Themen. Wir hatten in dieser Woche auch einen Bildungsausschuss. Der hatte durchaus 2, 3 spannende Themen drauf. Eins davon war sicherlich, dass wir die neuen Projekte der Bibliothek Großbären vorgestellt bekommen haben. Wer also, selbst wenn er keine Leseratte ist, geht mal in die Bibliothek. Das ist schon spannend, auch gerade das digitale Angebot, was wir inzwischen dort darstellen können, ist wirklich toll. Und jede Leseratte hat da sicherlich ihren Spaß. Wir haben dann uns über die Ausschreibung für den Integrationsbeauftragten, die Integrationsbeauftragte, und auch die Ausschreibung für den Kinder- und Jugendbeauftragten oder der Jugendbeauftragte ausgetauscht. Das ging relativ flott, weil da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt jetzt die Ausschreibung, das wird jetzt losgehen. Es steht dann irgendwann in den üblichen verdächtigen Medien, also bei uns im Rundumturm. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeitungsannoncen schalten. Also jedenfalls wird man dann auch das auf der Homepage veröffentlichen. Und dann kann sich jeder, der da Interesse hat, sicherlich mal die Ausschreibung ansehen. Wir haben dann angefangen, so ein bisschen über die Zuwendungsrichtlinie zu sprechen. Wenn Vereine Aktionen planen, dann kriegen sie von der Gemeinde, wenn sie das richtig beantragen und das wird als förderwürdig eingeschätzt, dann gibt die Gemeinde eine sogenannte Zuwendung. Und da gibt es eine Richtlinie, 4 Seiten stark, glaube ich. Und da sind wir jetzt in der Bearbeitung drin, weil wir haben irgendwann die Zuwendungsrichtlinie so kompliziert gestaltet bei uns in Großbären, dass die Vereine dann nichts mehr angefordert haben, weil das relativ viel Aufwand macht. Jetzt war der ursprüngliche Gedanke, sie etwas schmaler zu gestalten. Das ist jetzt noch nicht wirklich passiert. Aber es ist kann natürlich auch jetzt dazu kommen, dass wir gerade vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, politische Vorgaben machen. Das hört sich jetzt so hochtrabend an. Aber nein, wenn wir sagen, du kannst als Verein mehr Zuwendungen bekommen, wenn du ich nenne jetzt mal ein Beispiel, speziell im Jugendbereich mehr machst oder speziell im Seniorenbereich mehr machst. Wo genau, das müssen wir mal sehen. Es muss immer für alle Vereine möglich sein, in verschiedenen Bereichen etwas zu tun. Es darf nicht zu Ungerechtigkeiten kommen. Und das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Man möchte es allen recht machen und gleichzeitig möchte man aber eben auch politisch bestimmte Dinge fördern. Ne? Fordern und fördern. Das ist ja so die Grundlage von vielen Zuwendungsrichtlinien. Und das ist auch so. Man wird jetzt in die Diskussion gehen. Das ist der Ausschuss für Bildung und Soziales jetzt der erste Ausschuss. Irgendwann wird dann auch der Kultur-, Sport- und Vereine-Ausschuss dazu stoßen, weil das den ja genauso betrifft. Und dann werden die beiden Ausschüsse und die Mitglieder drin sicherlich eine schöne Zuwendungsrichtlinie basteln. Wir fangen jetzt gerade an. Das wird jetzt uns also auch in naher Zukunft immer noch mal begleiten, das Thema. Und dann gab es eine Information zum Behebung des Zuschusses zum Mittagessen nach Kita-Gesetz. Das Kita-Gesetz sagt aus, passt mal auf, ihr kriegt einen Zuschuss zum Mittagessen. So, und bei uns und demzufolge kostet dann das Mittagessen, was ja bei uns durch einen Caterer gestellt wird, natürlich weniger. Das heißt, es wird durch die Gemeinde gemäß Kita-Gesetz subventioniert. Da hätten wir schon vor langer Zeit mal rangehen müssen, weil einfach unsere Kalkulation schon etwas älter ist. Und jetzt hat man sich beschlossen, da ranzugehen, um zu gucken, das wieder auf, ich sage mal, ja, zumindest auf eine kalkulatorische Grundlage zu stellen. Da wir ja die Kita-Satzung insgesamt geändert haben, was dann dazu führte, dass jeder, der Kinder in der Kita hatte, im Regelfall entlastet wurde und uns das als Gemeinde einen 6-stelligen Betrag mehr kostet, müssen wir jetzt natürlich dann auch zumindest bei den Zuschüssen gucken, dass die uns nicht so komplett fortlaufen. Wie wird das weitergehen? Das weiß zurzeit noch keiner. Wir gucken uns, es gibt verschiedene Berechnungsmodelle nach dem Sozialgesetzbuch. Wir werden uns jetzt diese verschiedenen Berechnungsmodelle ansehen und dann wird man entscheiden, welches dieser Modelle man nimmt. Und dann wird man irgendwann die Eltern darüber informieren, dass der Zuschussbeitrag sich um diese Summe ändert. Und dann werden die Eltern wahrscheinlich geringfügig mehr bezahlen müssen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Die Frage ist, ob wir die Summen komplett durchreichen oder wie wir das machen. Das ist dann auch eine soziale Frage, über die man dann auch in diesem Ausschuss diskutiert. Und Wir haben noch einen, den Antrag über die Einrichtung einer Einbahnstraße auch in diesem Ausschuss natürlich behandelt. Im Bauausschuss gab es ja dazu nochmal eine mannigfaltige Information, was jetzt so ein bisschen dazu geführt hat, dass diese gesamte Idee, die Einrichtung einer Einbahnstraße von der Poststraße in die Teltower Straße reingehend, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ad absurdum führt, aber zumindest über vieles sich nochmal neu nachdenken lassen muss, weil die Polizei uns auf verschiedene Dinge hingewiesen hat, die sie auch schon gemacht hat, wo sie auch schon versucht hat, etwas zu machen. Und jetzt, wenn ich vorher relativ vermutet hätte, dass es relativ schnell geht, bin ich es jetzt nicht mehr so. Ich glaube, wir werden da auch noch dann eine Weile diskutieren müssen, um dann eine für alle erträgliche Lösung zu finden. Also erträglich für die Anwohner, aber vor allem auch verkehrsseitiger Nutzen für zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Kinder, die Schüler, die da ja ein- und aussteigen. Aber gut, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und dann hatten wir natürlich noch die Sportentwicklungsplanung. Sportentwicklungsplanungskonzept wurde uns vorgestellt. Und es ist ja genau das rausgekommen, was man vorher auch schon vermutet hat, nämlich, dass wir im Bereich der Hallensportarten ja eindeutig schon an unsere Grenzen gestoßen sind. Es gibt da verschiedene Ideen. Es ist ganz interessant gewesen. Man hat über die alte Turnhalle der Ottfried-Preußler-Schule immer so gelästert. Also nicht über unsere Netzwerkhalle, sondern über die alte kleine Halle, wo man ehrlicherweise sagen muss, also bereits vor 10 Jahren oder 15 Jahren gab es die Diskussion, die alte Halle aus dem Sport rauszunehmen und zur Aula umzubauen für die Schule. Und weil dann aber unsere Gemeinde relativ stark gewachsen ist und mit ihr sind auch die Vereine gewachsen, gab es einen Bedarf, auch diese Halle nach wie vor als Sporthalle zu nutzen. Und dann wurde sie eben ein bisschen umgebaut, ein bisschen hübscher gemacht. De facto ist sie notwendig, weil wir sonst gar keine Hallenzeiten mehr teilweise darstellen können. Aber gleichwohl ist es natürlich immer nur, also das Gebäude als solches, wir machen das zwar hübsch, aber wir verändern ja nicht die Substanz. Und jetzt geht es darum, dass dann sicherlich einer der möglichen Lösungswege dann irgendwann eine neue Zwei-Felder-Halle sein wird. Aber auch das ist etwas, was keinen wirklich überraschen kann, weil da sprechen wir jetzt auch schon eine Weile drüber, zumindest im politischen Raum, dass wir anfangen müssen, auch hier in die Planung einzusteigen. Problem, was wir haben in Großbären, ist ja insgesamt, dass wir relativ viele Planungen haben, aber wenig auf die Straße bringen. Das ist so ein allgemeines Problem, was sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass wir, wie gesagt, viele verschiedene Planungen haben, aber diese vielen verschiedenen Planungen nicht sichtbar werden. Aber gut, das wird auch noch in den nächsten Monaten sicherlich eine stärkere Rolle spielen. Ja, so viel erstmal vielleicht zum Bildungsausschuss. Und wir hatten zu Beginn der letzten Woche natürlich auch noch einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Interessanterweise gab es zum ersten Mal seit langem eine Vorstellung und eine Empfehlung eines sogenannten gemeinsamen Strukturkonzepts für die Flughafenregion Berlin-Brandenburg 2030. Was ist das? Also es gab eine gemeinsame Untersuchung vom Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg und die haben ein gemeinsames Strukturkonzept entwickelt. Das ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, weil es ist von 2006. Also hat man sich nach 15 Jahren entschieden zu sagen, komm, lass uns das mal evaluieren, also weiterentwickeln, mal an neue Bedürfnisse rannehmen. Und das ist dann auch so passiert. Im Dialogforum oder besser gesagt der Großraum, der da betrachtet wird, fängt in der Stadt Ludwigsfelde an, geht über Großbären, Blankenfelde, Marlow, Rangsdorf, Mittenwalde, Kös, Wusterhausen, Wildau, Zeuthen, Schulzendorf, Eichwalde, Schönefeld und geht dann bis Gosen, Neuzittau, also fast Richtung Erkner. Und es hat aber eben nicht nur die brandenburgische Seite zu sich, sondern auch die drei Berliner Bezirke sind da drin. Also das umfasst dann auf einmal noch Marienfelde, Lichtenrade, Bukow, Gruppestadt, Rudow, Altklinike, Bohnsdorf, Adlershof, geht bis Oberschöneweide. Das heißt, dort sind jeweils Vertreter, die sprechen miteinander. In diesem großen Konglomerat leben ungefähr 500.000 Menschen. Davon sind ungefähr 340 in den Berliner Bezirken, 180 im Brandenburger Teil. Und da hat man sich dann so ein bisschen drüber ausgetauscht, was sind die Stärken der einzelnen Regionen, was sind die Schwächen, wo sieht man uns und wo geht's weiter. Für Großbären war 2006 als das erste gemeinsame Strukturkonzept entwickelt wurde, waren mehrere Dinge drin. Da war zum Beispiel drin die GVZ-Erweiterung an der Anhalter Bahn und am Lillograben. Die beiden waren drin. Es war aber auch drin das Ruhlsdorfer Feld. Und es war drin, also das Ruhlsdorfer Feld ist eine Wohnbebauungsfläche erster Priorität. Und dann war da drin für die Wohnbebauung Priorität 2 das sogenannte Heinersdorf Nord. In dem Zuge sind sicherlich dann auch noch die Verbindungswege, also sprich, das trifft dann L76, die Kreisstraßen, aber auch sowas wie die Ostdorfer Straße natürlich auch immer noch mal ein Thema. Wenn man das jetzt 15 Jahre zurückblickend betrachtet, dann sind einige Dinge sicherlich positiv entwickelt worden. Das GVZ ist, hat sich ja nicht nur entwickelt, sondern ist ja inzwischen fertig, also ausgeplant. Es gibt keine freien Flächen mehr. Wir arbeiten jetzt also fast an 100%. Was aber total untergegangen ist in den letzten Jahren, dann ja noch viel stärker, ist, dass wir die Wohnungsmarkt und Wohnungsraumentwicklung, kann man durchaus sagen, gerade die letzten 3 Jahre total vernachlässigt wurde. Also ob jetzt irgendwelche Baumaßnahmen irgendwann nochmal Birkenhain oder Ruhlsdorfer Feld anfangen werden, da haben wir einfach jetzt die letzten Jahre zu wenig gemacht, als dass wir Planungsrecht hergeschafft haben. Gleichwohl gab es auch immer wieder Konflikte. Diese gemeinsame Strukturkonzept wurde ja vom regierenden Bürgermeister und vom Ministerpräsidenten hochgejubelt, wurde unterschrieben, man hat sich gegenseitig beklatscht, wie toll man alles macht, aber als es dann in die Kernarbeit ging, nämlich dann wirklich zu gucken, was geht, haben dann die einzelnen Ministerien teilweise dagegen geschossen. Also das Strukturkonzept wird uns hier zur Kenntnis gegeben. Ich will nicht sagen, dass wir es nicht zustimmen sollen, aber es ist natürlich schon so, das ist eher eine Art Selbstbindung, als dass es wirklich deklaratorischen Charakter hat. Uns wäre es ganz lieb, weil dann hätte man durchaus endlich für Heinersdorf Nord Planungssicherheit, aber so eine einfache Sache, ne? Also das Konzept schreibt uns vor, wir können uns in Heinersdorf Nord weiterentwickeln, aber das Ministerium sagt, nee, ihr kriegt die Fläche nicht, weil die müssten die aus dem Landschaftsschutzgebiet, was da ist, herausnehmen. Und damit bist du auf einmal in Großbären siedlungsbeschränkt, weil wir sonst kaum noch Siedlungsflächen haben. Also wie gesagt, ein paar Sachen sind passiert. Wir sind nach wie vor an der sogenannten Achsenentwicklung Ludwigsfelde Großbären groß beteiligt. Es wird sich zeigen, dass wir ein paar andere Sachen wahrscheinlich zukünftig stärker in den Fokus nehmen müssen. Also es wurde uns vorgestellt, wir haben da ein bisschen drüber diskutiert. Jetzt bin ich ganz ehrlich, müssen wir mal schauen, was man dann damit macht. Die anderen Anträge, die da kamen, es gab dann der Antrag zur Lichtverschmutzung von den Grünen und zur Ergänzung des Grünflächenpflege, die gingen relativ schnell über die Bühne, weil man da einfach nochmal uns zusätzliche Daten fehlten. Also wird man das dann wieder dann sich nochmal ansehen müssen. Aber es gab eben auch den Antrag der CDU-FDP-Fraktion zur Einbahnstraßenregelung. Diese Einbahnstraßenregelung an der Teltower Straße, die zum Ziel hat, diesen Ein- und Aussteige-Verschiebebahnhof der Eltern, ne, dass man dort zumindest das irgendwie hinkriegen möchte. Und da war jetzt geplant, dass man einen Probetrieb für 3 Monate macht, von der Poststraße bis zur Teltower Straße, Kurzhaltezonen, dass man das irgendwie so hinsteuert, dass dieses Chaos, was da teilweise herrscht, dann eben nicht so stattfindet. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich in letzter Zeit häufiger mal um die Uhrzeit da lang gefahren bin, und das ist schon Also ein flüssiger Verkehrsfluss sieht sicherlich anders aus. Man hat viele vernünftige Eltern, fahren direkt eher am Parkplatz am Rathaus und laufen dann mit dem Kind darüber und lassen dem Kind die letzten Wege zur Schule alleine laufen. Denn was alles, was auf den Schulparkplatz geht und was in die Teltower Straße geht, ist einfach mal Stress und voll. Und natürlich, dann kommt der Bus und hält. Steigen da 100 Kinder aus und wenn sie Pech haben, wird auch noch Marquard beliefert. Dann steht da auf einmal so ein 40-Tonner und macht eine Spur komplett zu und dann geht gar nichts mehr. Also es ist schon, da ist schon häufiger mal Chaos und jetzt hat man einfach, der Grundgedanke war, wie kann man das bitte nutzen, dass es funktioniert. Und die Idee war einfach, den Schulparkplatz dann rauszunehmen, weil wir kriegen das nicht hin am Schulparkplatz. Interessant war, dass auf dem Bauausschuss dann die Polizei da war und die dann so ein paar Eindrücke auch geschildert hat von den letzten Jahren, dass die durchaus auch da schon länger dran sind, verschiedene Sachen zu verändern. Also hat man jetzt nochmal die Diskussion aufgenommen, weil idealerweise wäre natürlich eigentlich eine Einbahnstraßenregelung auf dem Parkplatz. Das heißt, sie fahren auf der einen Seite rein, laden das Kind aus, fahren an der anderen Seite wieder raus. Müssten dann allerdings eben, um den Verkehr flüssig zu halten, ja, wenn beim Rausfahren nur in die eine Richtung fahren, um keinen Kreuzungsverkehr mehr zu haben und so. Also ein paar Ideen waren wirklich gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber jetzt muss man einfach mal schauen, bevor man jetzt aufs Straßenverkehrsamt zugehen und die sagen wieder, nee, machen wir nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, würden wir jetzt, macht es eigentlich Sinn, sich mit dem Straßenverkehrsamt wirklich einfach mal hinzusetzen und da eine Lösung zu finden? Weil das Problem haben wir schon 20 Jahre und wir kriegen in 20 Jahren haben wir keine wirklich brauchbare Lösung gefunden. Und das muss doch eigentlich, denke ich mir, im Interesse aller Beteiligten sein, dass wir da doch endlich mal eine Lösung hinbekommen. Also auch das Straßenverkehrsamt ist ein bisschen in der Führung auch mal Lösungen zu bringen, praktikable Lösungen. Es kann ja nicht sein, dass eine Behörde immer sagt, nee, das geht nicht. Wenn es so ist, das ist ja klassische problemorientiertes Diskutieren. Ich bin ein Freund von lösungsorientiertes Diskutieren. Wenn man mir sagt, so geht es nicht, dann soll man mir doch bitte sagen, wie geht's dann? Also was habt ihr für Vorschläge? Was ist rechtlich möglich und umsetzbar? Und dann kann man sich von den dann vielleicht etwas schlechteren Lösungen aber die beste raussuchen. Aber das ist irgendwie, also ja auch nicht, es ist irgendwie schwer und da wird man auch noch eine Weile beschäftigt sein. Ja, der Bauausschuss hat dann nicht mehr viel an Themen gehabt. Es wurde dann, wie gesagt, noch die paar Themen aufgesprochen, die wir da noch hatten. Jetzt muss man mal schauen. Einige Themen, wie gesagt, ich sehe schon, dass die Einbahnstraßenregelung uns wahrscheinlich noch länger ja, beschäftigt, als ich jetzt gerade vermute. Schauen wir mal, wie gesagt, mir ist nur wichtig, dass wir am Ende eine Lösung mal hinbekommen, die vielleicht auch dazu führt, dass die Situation insgesamt etwas verkrampfter wird, entkrampfter wird. So ist richtig. So, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Großbären Insight. Das Team von Großbären Insight freut sich über eure Fragen, Kritik und Anregungen, die ihr uns gerne wie immer auf die übliche E-Mail info@großbäreninsight.de senden könnt. Und jetzt als kleinen Spaß. Divertite un buon fine settimana, spero ci rivedremo venerdì prossimo. Was so viel heißt, viel Spaß noch und ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Mille grazie!